Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Um neue Science-Fiction-Literatur wird es bei uns gehen. Zunächst hören wir aber exklusive Informationen zu einer Initiative, die Diskussionen erzeugen wird. Im Herbst soll es eine speziell konturierte Buchmesse in Halle geben, ausgehend von der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen aus dem Umfeld der Neuen Rechten. Wir haben recherchiert und nachgefragt, alles dazu gleich hier in dieser Lesart. Herzlich willkommen. Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns alle schon auf die Leipziger Buchmesse nächste Woche freuen. Für eine Diskussion dürfte schon gesorgt sein, wenn nämlich breiter bekannt wird, was unser Kollege Nils Schniederjan aus der Lesart-Redaktion jetzt gleich berichtet, und zwar von einem Seitenwechsel der politischen Art, der Gründung einer neuen Buchmesse aus dem Spektrum der Neuen Rechten. Nils Schniederjan zu diesem Plan und seinen Hintergründen.
Rechte deutsche Verlage sind frustriert von den großen Buchmessen in Leipzig und Frankfurt. Zu viel Gegenwind, zu wenig interessiertes Publikum, zu teuer einen Stand zu betreiben. Auf den vergangenen Messen waren deshalb immer weniger Verlage zu sehen, die sich rechts der konservativen Publizistik verorten. Die in der neurechten Szene bestens vernetzte Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen will Abhilfe schaffen. Anfang November soll in Halle ihre eigene Büchermesse Seitenwechsel stattfinden.
Ja, zum einen sind diese Buchmessen immer größer geworden. Das heißt, das hat eine Größenordnung erreicht, wo sich vielleicht so der typische Leser jetzt erstmal nicht so wohl fühlt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Politisierung der Branche, die für eine gewisse Einseitigkeit, Homogenisierung in der Sichtbarkeit natürlich auch steht. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Verlage, die nicht mehr zu den Buchmessen fahren und dann eben einfach unsichtbar sind.
Das soll ihre neue Messe ändern. Dagen hat bereits 2017 eine Online-Petition für Meinungsfreiheit auf der Frankfurter Buchmesse initiiert, die zwar einige tausend Unterschriften, auch von prominenten Schriftstellern, erhielt, aber keine weiteren Konsequenzen hatte. Ihre Messe Seitenwechsel soll keine explizit politische sein, aber eine, die auf ein konservatives bis rechtes Publikum abzielt. Das habe auf den großen Messen zuletzt gefehlt.
Wenn Sie dann fast die Einzige aus dem konservativen Spektrum sind, dann fehlt Ihnen ein großer Teil des Publikums. Und dann lohnt es sich eben auch rein unternehmerisch gedacht, nicht mehr für den einzelnen Verlag auf eine solche Buchmesse zu gehen.
Bei der Büchermesse Seitenwechsel soll es sich also wieder lohnen für rechte Verlage. Dass man sich an ein mindestens rechtskonservatives Publikum wendet, machen auch die Medienpartner Kontrafunk und Tichys Einblick deutlich. Mit dem als gesichert rechtsextrem geltenden Antaias Verlag um Götz Kubitschek betreibt Dagen schon länger ein Literaturformat auf YouTube. Trotzdem will sie nicht jeden Verlag dabei haben. Bei Holocaustleugnung etwa sei für sie Schluss.
Ja, also es gibt auf der einen Seite eine juristische Linie, die gezogen wird, und es gibt natürlich auch eine ästhetische Linie. Also wenn ich hier als Veranstalterin auftrete, dann kann man davon ausgehen, dass es sich hier durchaus um ein kuratiertes Programm handelt.
Doch wo verläuft diese Linie? Der Professor an der Universität Stuttgart und Leiter des DFG-Projekts zu neurechter Literaturpolitik, Thorsten Hoffmann, schaut kritisch auf die Messe Neugründung. Sie habe ein Ziel, das sie von Frankfurt und Leipzig klar unterscheide.
Susanne Dagen hat ja eine besondere Funktion im Rahmen dieser neurechten Kultur- und Literaturpolitik. Das heißt, sie übernimmt so eine Brückenfunktion zwischen der neuen Rechten und dem Kulturbetrieb. Und ihr erklärtes Ziel ist, eine Normalisierung des rechten Denkens zu erreichen, also auch raus aus den nur rechten Zirkeln zu kommen. Und dafür übernimmt, glaube ich, diese Buchmesse eine ganz zentrale Funktion.
Die Inszenierung von Seitenwechsel als unpolitische Messe sei eher fadenscheinig.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich jetzt im Moment erstmal alle, die sich fragen, ob sie da als Aussteller aktiv werden, dass die sich einfach klar machen, wer die Veranstalterin dieser Buchmesse ist, dass der Titel Seitenwechsel natürlich irgendwie auf Buchseiten anspielt, aber andererseits auch darauf, was Götz Kubitschek in der Sezession zum Thema Lektüren gesagt hat. Es geht darum, schreibt Kubitschek, durch Literatur gepackt und nach rechts gedreht zu werden. Also es geht wirklich darum, hier einen Seitenwechsel hinzubekommen.
Hinter der angeblich unpolitischen Messe Seitenwechsel stehe also laut Hoffmann ein politisches Programm. Der Wechsel auf die rechte Seite.
Seitenwechsel. Eine neue rechte Buchmesse ist geplant. Science Fiction auf ein neues mit Stefan Meschin verbunden, unserem Experten. Er hat sich verschiedene, ganz frisch erschienene Titel angeschaut aus diesem Jahr. Science Fiction Bücher Frühling. 4 Romane haben Sie ausgesucht, Herr Mesch. Am gespanntesten sollen Sie gewesen sein auf diesen deutschen Roman. Lüneham heißt er. Nennen wir den Titel nochmal. Der Autor Nils Westerbohr. Erzählen Sie, was ist das für ein Buch und warum hat es Ihnen so gefallen?
Weil es sehr komplex geschrieben ist. Es ist Lyneham tatsächlich. Also es ist benannt nach einem britischen Ort. Genau. Und es geht um die Besiedlung von einem Mond. Also die Erde ist kaputt und Henry ist 12 und reist mit dem Vater und mit Geschwistern in eine erste Siedlung. Und das ist dann der Blick von einem Kind auf eine Kolonie. Also ganz unheimlich und atmosphärisch. Henry fragt, warum sind die Dinge hier so eingerichtet, so hierarchisiert und wo ist eigentlich meine Mutter? Weil auf einer zweiten Zeitebene erforscht die Mutter die Tiere. Sie ist so eine super sperrige, pragmatische Figur und sie kämpft gegen einen Mäzen, gegen Noah und seine Arche. Noah ist eine Figur wie zum Beispiel Elon Musk. Das ist eine feministische Perspektive, eine Umweltschützerin, Forscherin und dagegen gibt es halt dieses Kind. Henry ist schwul oder bi und ich finde es sehr wichtig, dass nicht jede Kinderfigur hetero ist. Also mir hat das sehr gefallen und alles ist halt wirklich viel komplexer, wärmer, wendungsreicher als nötig. Darum, das ist ein Schmöker, aber wirklich ein hohes erzählerisches und sprachliches Niveau. Es gibt 2 Serien über neue Planeten, bei denen die Kindheit sehr betont wird und das Fremdsein in so einem fremden Ökosystem. Die Serien Earth 2 und Raised by Wolves. Und so fragt auch Lyneham von diesem Nils Westerbohr, was macht ein Kind in einer fremden Umwelt und in einer Hierarchie, die so einen Elon Musk bestimmt hat. Und jede Szene will uns rühren und verstören und ja, zu denken geben.
Aber muss Science Fiction immer erstmal so erklärt oder in dieser Weise vermittelt werden oder sollte man nicht einfach loslesen können?
Naja, ich glaube, wenn man fragt, was ist hier los, ich kapiere es noch nicht, dann ist das eigentlich ein Vorteil von Science Fiction. Also es soll ja Spaß machen, so ganz langsam durchzublicken. Aber trotzdem gibt es zum Beispiel gerade ein tolles Sachbuch, einen persönlichen Essay und der fragt, was bedeuten diese Nerdsachen kulturell? Also was bedeuten sie für Frauen und für Marginalisierte? Das Buch ist sehr dicht und kurz, 180 Seiten und es heißt Nerd Girl Magic. Das ist eine Autorin aus Südafrika mit deutschem Vater. Sie schreibt auf Deutsch, Simone Goldschmidt-Lechner. Und sie zeigt anhand von Serien, von Games, von Manga, auch zum Beispiel von Wrestling, dass ganz viele Erzählwelten und Produkte Frauen und Leute of Color und Queers nicht richtig mitdenken oder ausgrenzen, aber dass man da halt trotzdem für sich was rausholen kann. Also Simone Goldschmidt-Lechner spielt zum Beispiel das Rollenspiel Das schwarze Auge. Und das fand ich persönlich immer so ein bisschen muffig und gestrig. Und sie erklärt, dass diese Spielwelt zwar tatsächlich wirklich voller Rassismen ist, also das Regelwerk sagt zum Beispiel, hier gibt es ganz viele primitive Völker und die Autorin sagt beim Spielen dann aber selber, nee, wir spielen keine Figuren aus einem primitiven Volk, ich spiele eine Figur, die dauernd hört, du, dein Volk ist primitiv. Und in unserer Spielerunde sagen wir aber zusammen, wie wehrt man sich, wenn die Mehrheitsgesellschaft sagt, du bist primitiv aus einem primitiven Volk. Also das Buch Nerd Girl Magic, das hat sehr viel Jargon und Anglizismen und Fachsprache, Fernsprache. Und ich verstehe, wenn Leute jetzt für sich privat irgendwie 10 Jahre lang sagen, oh, ich mag zum Beispiel keine Videospiele, also muss ich auch nicht wissen, was zum Beispiel Gamergate ist. Was soll das sein, ein Watergate-Skandal für Videospiele? Und hier kommt jetzt aber ein Buch, ein sehr griffiges Buch, das sagt, du musst das wissen, wenn du Faschismus verstehen willst. Also es ist ein Buch, das ganz viele Kontexte erklärt, das Lust auf mehr macht und ganz viele große Erfolge, zum Beispiel so Disney-Filme, total klug problematisiert und zerpflückt. Also ich wünsche mir eigentlich nur, es wäre so doppelt so lang, weil sie sagt jetzt nicht über jede Nerd-Leidenschaft, was sie als queere Frau of Color der persönlich mitgenommen hat. Es ist wirklich nur ein Grundkurs.
Nerd Girl Magic von Simone Goldschmidt-Lechner. Nun kommen wir zu einem speziellen Science-Fiction-Segment, Herr Mesch. Auch in der Literatur ist nämlich Star Trek und Raumschiff Enterprise hochpopulär. Es gibt so viele Romane darüber und Sie haben ganz besonderen gefunden und ausgesucht.
Genau, es gibt ein faschistisches Regime, das andere Planeten ausbeutet, die Cardassianer. Und ein aktueller Star Trek-Roman mit Captain Picard erklärt ganz eingängig, wie Arbeitslager funktionieren und so koloniale Gewalt und fragt, wie man das aufarbeiten kann. Also 40 Jahre Besatzung. Also das sind Planeten und ein Konflikt, das wurde in den TV-Serien so ab 1991 gezeigt, aber halt nie in allen politischen Details. Und diese unterdrückte Kultur, da gibt es Parallelen zum Holocaust, zu Vietnam, zur japanischen Besatzung. Übersetzung in Korea, aber auch zu Gaza zum Beispiel. Also Captain Picard spielt zur Weltpolizei und fragt, du, dieser Widerstand, machen die jetzt mehr so Freiheitskampf oder ist das Terrorismus? Und dann gibt es umgekehrt das Tätervolk, diese Cardassianer. Und die sind am Ende in Trümmern wie Deutschland 1945. Und darum gibt es 4 sehr politische Romane, nur um die Frage, wie tief sitzt Faschismus und wie geht Demokratisierung und wie lebt man mit und nach einer kolonialen Militärdiktatur als Tätervolk auf dem Planeten Cardassia. Das sind so 4 Bücher auf Englisch von Una McCormack und von Andrew Robinson. Und jetzt gibt es aber erstmal was auf Deutsch als Grundlage, um ganz griffig erstmal an diese Figuren und an diesen Konflikt rangeführt zu werden. Das Buch Perspektiven. Der Autor ist David Mack und wer das liest, dieses Star Trek Perspektiven, der kriegt richtig Lust auf so Fragen wie, was ist das für eine Raumstation, Deep Space Nine und warum ist da so ein Echsenmann, Garak und warum tut Garak so geheimnisvoll? Und dieser Garak, das ist ein bisexueller Spion im Exil und der Schauspieler Andrew Robinson, der fand die Rolle so faszinierend, dass er im Jahr 2000 selbst halt ein Buch geschrieben hat zu Garak und darum haben wir jetzt seit 25 Jahren immer neue, kluge Bücher geschrieben über die Entnazifizierung der Echsenwelt Cardassia, wo so Figuren fragen, wieso sind wir eine faschistische Militärdiktatur geworden? Wie kriegen wir das Rechtsein jetzt wieder aus uns raus? Also eigentlich ganz zeitgemäße, reflektierte Bücher über, wir haben so viel Schuld und wie geht's jetzt weiter kulturell? Was tun wir mit dem kolonialen Erbe?
Star Trek Perspektiven. So, jetzt nochmal zurück nach Deutschland. Herr Mesch, jetzt am Freitag erscheint ein ja fast 1000 Seiten dickes Buch von Dietmar Dart. Das ist ein Schriftsteller von ganz besonderem Gepräge, hyperproduktiv, riesiges Werk aller Genres und eben auch Science Fiction. Was ist denn hier zu erwarten und ja, kann man da gut einsteigen, wenn man diesen Dietmar Dart noch gar nicht kennt und seine Art zu schreiben?
Ich finde es perfekt zum Einstieg. Ich empfehle es sehr, aber ich habe auch super damit gehadert. Also, ich habe 10 Bücher von Dietmar Dart gelesen bisher. Und hier habe ich trotzdem so 5-mal pro Seite gedacht, Hilfe, ich weiß so wenig. Also ich weiß nicht, wer solche Bücher versteht. Und trotzdem ist das hier aber wirklich ein super Einstieg in diese Erfahrung, Dietmar Dart zu lesen. Also das Buch heißt Skirmion. Ein Skirmion ist so ein Wirbel, ein mikroskopischer. Und der Anfang ist toll, weil es geht um Renate und die wächst versteckt in so Serverbunkern auf und die will was bauen, von dem sie sagt, das ist aber kein Computer. Und das soll aber die Welt verändern. Nur, dann lese ich halt 30 Stunden lang dieses Buch und habe am Ende wirklich immer noch nicht kapiert, was tut diese Maschine von dieser Renate. Ich weiß es nicht. Aber Darts Stil ist toll. Er hat einen riesigen Wortschatz, ganz viel so Mündlichkeit, Oralität, ganz viele Fachsprachen, ganz viel Alltagssprache. Und das kommt so originell und lyrisch zusammen. Also was hier mit Worten passiert, ist wirklich immer wieder schön für mich. Nur, neu für mich dieses Mal beim Dartlesen ist, die Figuren von dem, die waren für mich immer progressiver als ich selber. Also ich dachte immer, boah, das sind coole Leute, von denen kann ich was lernen. Und dieses Mal sagt aber fast jede Figur, es gibt Männer und Frauen. Also Transleute und andere Geschlechter, die werden hier fast nie mitgedacht und die sind auch sprachlich nicht abgebildet. Und alle sagen ständig zum Beispiel dumm und verblödet und Schwachsinn, das kommt auf jeder Seite vor. Und ich bin jetzt nicht der Gesinnungsprüfer, aber Skirmion, das ist irgendwie so pumpig. Also Renate vergeht sich sexuell an einem Hund und Renate vergeht sich sexuell an ihrem Vater, damit der Vater sich das Leben nimmt. Und da rufe ich jetzt nicht, oh, bestimmt steht Dietmar Dart auf Hunde und Inzest. Also klar, natürlich nicht. Aber was ich an Dart immer feministisch fand oder queerfeministisch, das fehlt mir hier zunehmend. Und Dart hat neulich, also Dart war neulich Herausgeber für rassistische Texte. Also es gibt so einen Autor, Nick Land, und der sagt, er ist hyperrassist. Und Dart sagt, das muss auf Deutsch gedruckt und gelesen werden. Und mich macht so müde, echt jetzt 20 Jahre lang Dart gelesen zu haben und immer noch nicht zu wissen, hä, was ist los? Warum gibst du plötzlich Faschismus so eine Plattform? Warum ist da kein Genderstern? Warum benutzt du behindertenfeindliche Worte wie Idiot? Also die Bücher waren eh noch nie einladend. Weil ob ich Naturwissenschaften und Fachsprache verstehe, das ist Dart egal. Und ob jetzt queere Leute sagen, das ist sprachliche Gewalt, das scheint ihm halt plötzlich auch egal. Und bestimmt muss ich halt nochmal 5000 Seiten lesen, bis ich es richtig verstehe. Aber so halb verstanden sage ich, das sind keine Bücher mehr, die ich irgendwie als Aufwind nutze, sondern das ist mehr so Gegenwind.
Skirmion, ja. Aber es zählt zu Ihrer Liste von 4 Science-Fiction-Romanen, die Sie uns vorgestellt haben. Stefan Misch hat uns 4 Science-Fiction-Romane aus diesem Frühling vorgestellt. Danke Ihnen. Und wir gehen jetzt mal in und um den berühmtesten Club Berlins herum, dem Bergheim, legendärer Techno-Club, der auch immer mal wieder Eingang in die Literatur gefunden hat. Als jüngstes Beispiel im Debütroman von Aria Aber, Good Girl. Das ist die Hauptfigur, eine 19-jährige Afghanin, die sich für ihre Herkunft aber eher schämt. Im Nachtleben ist das egal, dort wird Nila Padadi, so ihr Name, zu Nila, die dann ausgelassen im Bergheim feiert. Gerade ist Aria Abers Roman Good Girl in den USA und in Deutschland auf Englisch und Deutsch gleichzeitig erschienen, in beiden Ländern schon viel besprochen. Und unsere Kollegin Miriam C. hat sich mit der Autorin verabredet, natürlich am Berghain.
Hallo.
Hi.
Tagsüber wirkt es fast unscheinbar.
Ja, ich war schon lange nicht mehr hier.
Doch Aria Aber kennt den Club gut, auch im Hellen.
Wie immer, um ehrlich zu sein. Ich habe es ja auch schon oft tagsüber gesehen, wenn man da irgendwie rausgestolpert ist nach einer langen Nacht.
Die Autorin ist in Berlin aufgewachsen. Ihre Schreibkarriere begann dann aber in den USA, wo sie kreatives Schreiben studiert hat.
Also ich bin tatsächlich im Jahre 2020, als ich wieder hier in Berlin gewohnt habe und angefangen habe, den Roman zu schreiben, auch schon sehr oft tagsüber hier vorbeigelaufen, weil ich in einer Wohnung gewohnt habe, die nur einen Katzensprung von hier entfernt war. Und dann bin ich halt immer spazieren gegangen und mir kamen dann so viele Erinnerungen hoch, weil der Club halt geschlossen war. Aber es war so melancholisch und ich habe es damals sehr vermisst, obwohl ich seit 2015 nicht mehr drin war.
Die 19-jährige Nila verbringt viel Zeit im Bunker, wie der Club in Aria Abers Debütroman heißt.
Der Bunker war ein Schock aus Stahl und Beton. Glas und Ketten und 18 Meter hohe Decken. Der Club hieß nicht wirklich Bunker, aber ich werde ihn jetzt so nennen, denn so erlebten wir ihn damals, als Zuflucht vor dem Krieg unseres Alltags. Ein Gebäude, in dem die Historie dieser Stadt, dieses Landes, unter unseren Füßen korrodierte, während unsere Körper wie Maschinen frei herumlaufen und träumen konnten.
Hier lernt Nila den erfolgreichen und deutlich älteren Schriftsteller Marlowe kennen. Sie bewundert ihn, begehrt ihn und die beiden beginnen eine ungleiche Affäre, in der Marlowe die Zügel in der Hand behält. Nila gibt sich dem Machtgefälle hin, genießt die Drogen und bis zu einem gewissen Punkt auch Marlows Demütigung.
Ich würde Nila als eine sehr rebellische Tochter bezeichnen, glaube ich. Ich habe sie als Protagonistin so konzipiert, dass sie eben ganz viele Paradoxe auch vereinen kann, weil sie einerseits total hedonistisch ist und sich nach dem Exzess sehnt, aber andererseits ist sie auch von so einem unglaublichen Schamgefühl gehemmt, was ihre eigene Identität angeht, dass sie teilweise halt auch bremst.
Nilas Eltern sind aus Afghanistan geflohen. Doch das hält sie vor Marlowe und ihren Leuten aus dem Bunker geheim. Die Herkunft ihrer Eltern, das Aufwachsen im Neuköllner Sozialbau, klebt scham- und schmerzvoll an ihr. Und so taumelt Abers junge Hauptfigur hin und her zwischen rauschhaften Clubnächten, den übersäuerten Afterhouren mit Marlowe und ihrem strengen Elternhaus, in dem ihr Vater nach dem Tod der Mutter resigniert hat.
Was meinst du? Sagte er. Hältst du mich für einen Idioten? Meine eigene Tochter hält mich für einen Idioten und meint, ich wüsste nicht, was sie tut. Die Leute sehen dich überall, wie du trinkst und rauchst. Du hast keine Scham, keine Ehre, nichts. Ekelst du dich nicht vor dir selbst?
Aria Aber schreibt einen rasanten Bildungsroman, findet eine lebendige Sprache für den Exzess, für die Lust und für die Scham. Sie erzählt von einer jungen Frau, die alles will, ein freies Leben und ein künstlerisches. Denn Nila träumt davon, Fotografin zu werden, experimentiert mit einer analogen Kamera. Und in allem Hunger nach Leben und Wissen und Kunst changiert diese Figur genau wie der Romantitel zwischen beiden Welten, zwischen dem Nachtleben und dem Exilelternhaus.
Good Girl im Englischen ist halt sehr interessant, weil dieser Begriff halt auch in so erotischen Kontexten existiert und als Kinky-Begriff benutzt wird. Und im Persischen ist es aber ein Begriff, den ich mein ganzes Leben lang gehört habe. Und auf dem amerikanischen Cover ist auch der persische Begriff zu sehen. Also da steht einmal Good Girl und dann steht da Dohtarhub. Und das ist etwas, was vor allen Dingen meine Großmutter mir oft gesagt hat, dass ich ein gutes Mädchen sein muss und dass man, egal wie alt man ist, eben als afghanische Töchter diesen Standard erfüllen muss von Moralität und gutem Benehmen. Und das Gegenteil dazu war dann immer Dohtar Kharab, was kaputtes Mädchen oder schlechtes Mädchen bedeutet, gebrochenes Mädchen. Und das durfte man nicht sein. Und das
deutlich verortet aber ihre Erzählerin in einer Bedrohungslage. In Deutschland Anfang der 2000er Jahre. Nila verfolgt die Mordserie der NSU und wird allmählich selbst zum politischen Individuum, sieht sich im Strudel der Geschichte. Spuren jeder einzelnen Nation, die jemals in Afghanistan einmarschiert ist, in ihrer Familie und Nilas erste Schritte, 3 Monate nachdem Neonazis ihre Molotow-Cocktails auf ein Asylantenheim in Rostock-Lichtenhagen warfen.
Wir hatten einmal ein normales Leben, war der Refrain meiner Kindheit. Meine Eltern hassten ihr Schicksal in diesem Land mit vandalisierten Moscheen und kopftuchtragenden Frauen, die auf der Straße erstochen wurden.
Aria aber hat ihren Roman zuerst auf Englisch geschrieben und sich danach selbst ins Deutsche übersetzt. Keine leichte Aufgabe.
Es war sehr anstrengend. Es war auch emotional sehr aufwühlend irgendwie, weil mir aufgefallen ist, dass ja die deutsche Sprache quasi meine Muttersprache ist. Und ich glaube, ich hatte halt ganz viel in dem Roman im Originalen anders beschrieben. Hätte ich ihn zuerst auf Deutsch geschrieben, ich glaube, es wäre viel witziger und vielleicht auch zynischer und ironischer geworden. Mhm. Im Englischen kann ich mir, glaube ich, erlauben, etwas sentimentaler zu sein.
Lange lebt aber nun schon in englischsprachigen Ländern. Die deutsche Politik hat sie trotzdem verfolgt und ist kaum überrascht von den Ergebnissen der letzten Bundestagswahl. Vorstellen, nach Berlin zurückzukommen, kann sie sich trotzdem.
Ja, ich denke daran. Ja, ich möchte eigentlich schon gerne in ein paar Jahren zurück nach Berlin ziehen, ja.
Und sogar ins Bergheim zieht es sie wieder.
Ich bin in Feierrente gegangen, aber nein, doch, auf jeden Fall. Eine Freundin von mir, die immer noch sehr gerne feiern geht, meinte, dass ich diesen Monat mal wieder zurück ins Bergheim muss. Also vielleicht passiert das nach 10 Jahren wieder, ja.
Ein literarischer Rundgang um das Bergheim mit Aria Aber. Ihr Roman Good Girl ist jetzt im Klassenverlag veröffentlicht mit 400 Seiten für 25 Euro. Und die Töne, die Literaturtöne in dem Beitrag von Miriam C., die waren von Maya Alban-Zapata, der Schauspielerin, die nämlich das Hörbuch auch eingelesen hat, das jetzt zeitgleich im Hörbuchverlag Hamburg erschienen ist. Nun holen wir uns wieder literarische Tipps aus dem bundesweiten Buchhandel und heute telefonieren wir nach Kamenz in Sachsen, wo Sandra Kretschmer die Robert-Philipp-Buchhandlung betreibt. Letztes Jahr ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchhandelspreis als allerbeste Buchhandlung. Schön, dass Sie wieder mal bei uns sind, Frau Kretschmer. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Legen wir los mit Ihren Empfehlungen. Da ist viel Musik drin, kann ich schon mal sagen. Die erste hat nämlich ja einen ganz berühmten Musiker zum Helden. Nick Cave, Glaube, Hoffnung und Gemetzel, so heißt ein Band, der jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, zusammen mit dem Journalisten Sean O'Hagan. Was ist das für ein Buch? Frau Kretschmer, eine Art Biografie?
Ja, es ist eine Art Biografie. Sean O'Hagan stellt Nick Cave in diesem Buch diverse Fragen zu Themen wie Hoffnung, Kunst und Musik, aber halt auch zu Freiheit, Liebe und Trauer. Und Nick Cave hat ja in einem Jahr nicht nur einen Freund, seine Mutter, einen seiner Söhne und eine Freundin verloren. Und er weiß wohl am besten, was Trauer bedeutet, beziehungsweise was das mit einem macht und wie man lernt, damit umzugehen. Und kurz vor Drucklegung des Buches starb im Übrigen auch noch ein weiterer Sohn von Nick Cave, wie Sean O'Hagan im Epilog dann mit vermerkt. Hagen hat auch einen jüngeren Bruder verloren. Und so haben sich diese beiden unterschiedlichen Männer im Grunde zusammengefunden. Und dadurch ist ein erschütterndes und gleichzeitig sehr hoffnungsvolles Buch entstanden, wo es halt auch viel um Reue und Vergebung geht.
Also man muss jetzt nicht unbedingt ein Nick Cave-Fan sein, um dieses Buch zu schätzen.
Nein. Also ich bin schon der Meinung, dass man Nick Cave kennen sollte und auch was mit ihm anfangen sollte oder können müsste. Und seiner Musik, genau. Damit man versteht, worum es geht. Weil es geht auch viel um seine Musik, um sein neues Album und was Musik mit einem macht. Und für mich ist das einer der größten Songtexte-Schreiber unserer Zeit, weil dort ist noch so viel Inhalt drin. Ne? Also es ist ganz oft so, wenn ich Musik höre und manchmal deutsche Texte höre, wo ich mir denke, was will mir der Interpret sagen? Das ist halt bei ihm was anderes.
Genau. Nick Cave und Sean O'Hagan, Glaube, Hoffnung, Gemetzel. Jetzt in deutscher Übersetzung bei Keep Moin Witch erschienen. Und wir bleiben musikalisch mit einem Roman, aber jetzt aus Schweden, vom Autor Mikael Niemi, Populärmusik aus Vittula, so der drollige Titel. Worum geht es in diesem Buch, Frau Kretschmer? Es ist ja schon ein bisschen älter. Ich kann mich an eine herrliche Verfilmung erinnern, ne?
Das ist richtig, genau. Es ist auch verfilmt, von 2004 erschienen, schon ein bisschen älter, aber einfach ein unheimlich tolles Buch. In diesem Buch geht es um ein kleines Dorf im äußersten Norden Schwedens in den wilden 60er Jahren und eine verrückte und wilde Geschichte, die mit großer Zärtlichkeit Menschen beschreibt, an dieser finnischen Grenze zu Hause sind Und also in dieser nördlichsten Ecke von Schweden. Und dort ist dieses Leben halt sehr rau, wie diese Einwohner halt auch selbst. Und wer hier nicht seinem Mann steht, für den gibt es nur ein verächtliches Schimpfwort und das nennt sich Knapsu. Und das ist im Grunde ein Synonym für alles Unmenschliche und Verweichlichte. Und das Herz dieser Urwüchsigkeit liegt im Stadtteil Vitula. Hier träumen im Grunde zwei Jungs, das ist einmal Matti und Nila, in den 60er Jahren von der großen Welt. Und entdecken für sich den Rock'n'Roll mit einer Beatles-Single. Und das ist im Grunde dieser Urknall für die beiden Jungs. Und ja, das ist so eine unwiderrufliche Verheißung von Freiheit.
Und dann lassen sie sich die Haare wachsen und dann sieht man sie in ihrem Kinderzimmer, wie sie dann diese Musik hören, Black Sabbath. Also ich habe den Film noch vor Augen, aber jetzt haben sie mich direkt gereizt, wirklich mal das Buch anzuschauen. Populärmusik aus Vitula. Also der Roman von Michael Niemi auf Deutsch gibt's im Taschenbuch bei BTB. Ja, und von diesem heiteren Buch auf zum nächsten nordischen auch, von Helgason Hallgrímur. Das ist der wohl berühmteste und zugleich der schrägste Schriftsteller Islands. Ich weiß noch, wie mich persönlich sein Roman Eine Frau bei 1000 Grad umgehauen hat. Und eben dieses Buch haben Sie auch anscheinend neu entdeckt, Frau Kretschmer. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist schon länger auf meiner persönlichen Bestsellerliste drauf. Es ist schon im Grunde ein Jahr her, dass ich es gelesen habe. Aber mich hat als erstes das Cover angesprochen und als zweites stand dort auf diesem Cover, dieses Buch gefällt nicht, es rockt. Und das war erstmal so dieser erste Anreiz zu sagen, okay, ich probiere es. Und am Anfang dachte ich, okay, krass, was für ein Buch, weil diese Sprache war es mal etwas gewöhnungsbedürftig, da die am Anfang doch recht sehr derb ist. Aber nach circa 20 bis 30 Seiten hat es mich dann voll erwischt. Und es geht darum, es ist die Lebensgeschichte der 80-jährigen Herbjörg. Und die 80-Jährige liegt auf ihrem Krankenhausbett in ihrer Garage und wartet abwechselnd auf den Tod oder auf jemanden mit einer lebensverlängerten Spritze. Und diese 8 Lebensjahrzehnte stecken dieser einst mondänen Dame halt in den Knochen. Sie hat gelebt, sie hat gelitten, sie hat gefeiert. Und sie hat nun am vermeintlichen Lebensende in Reykjavik eine Handgranate in den Händen, ein Relikt aus dem Weltkrieg, das ihr Vater ihr zur Verteidigung mitgebracht hat. Und im Grunde mit dieser verqueren Ausgangssituation startet dieses Buch und meandert durch die letzten 80 Lebensjahre dieser Hauptfigur.
Ja, die erste Szene, tolles die ist schon der Hammer. Ne? Ich sitze da mit einer Handgranate. Ja. Also wirklich eine echte Entdeckung im Tropenverlag. Gibt es diesen Roman Frau bei 1000 Grad von Helgason Hallgrímur auf Deutsch? Und das waren Sie, die Tipps von Sandra Kretschmer von der Robert-Philipp-Buchhandlung in Kamenz. Schönen Dank Ihnen, Frau Kretschmer. Bis zum nächsten Mal.